Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick. Heute ist Dienstag, der 12. März 2024. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Die Ampel geht heimlich, still und leise kleine Schritte in Richtung einer Verstaatlichung der Stromnetze. Kommt der Deal zustande, hätte Deutschland wohl bald eine staatliche Netzgesellschaft. Schon seit 2022 verhandelt der Bund mit dem staatlichen niederländischen Übertragungsnetzbetreiber. Berlin will große Teile des deutschen Stromnetzes von TenneT kaufen. TenneT gehört zu den großen europäischen Betreibern von Höchstspannungsleitungen, den sogenannten Stromautobahnen. Das TenneT-Netz in Deutschland hat eine Länge von mehr als 10.000 Kilometern. Weil es sich dabei vor allem um die wichtigen Nord-Süd-Stromautobahnen handelt, ist das deutsche TenneT-Netz zentral für die sogenannte Energiewende des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Um den Strom aus Offshore-Windanlagen in der Nordsee zu den Industriestandorten im Süden zu bringen, muss diese Nord-Süd-Trasse dringend ausgebaut und modernisiert werden. Experten schätzen den Investitionsbedarf hierfür auf satte 100 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren. Deshalb will TenneT sein deutsches Stromnetz verkaufen. Die Niederländer haben schlicht keine Lust, die deutsche Energiewende zu finanzieren. Wenn die Ampel jetzt zugreift, wird das teuer. Allein der Kaufpreis dürfte bei 25 Milliarden Euro liegen. Dazu kämen die schon genannten notwendigen Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Geld scheint für die Ampel in dieser Frage aber keine Rolle zu spielen. Daran hat auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts geändert, durch das 60 Milliarden Euro im sogenannten Klimafonds fehlen. Im Gegenteil, offenbar will die Ampel sogar noch weitere Netzbetreiber aufkaufen. Unter anderem bereitet der Bund einen Staatseinstieg beim Stromnetzbetreiber Transnet BW vor. Sollte der Bund seine Pläne bei Transnet BW und TenneT umsetzen, wäre er an 3 der 4 großen Netzbetreiber in Deutschland beteiligt. Das wäre mehr als nur der Einstieg in die seit Jahren diskutierte und höchst umstrittene staatliche Netzgesellschaft. Dann wäre der Staat nicht nur Gesetzgeber, sondern auch Eigentümer und Regulierer des Energiemarktes. Deutschland wird mit Riesenschritten zum Dauerstreikland. Bei der Deutschen Bahn streiken erneut die Lokführer. Gestern Abend war der Versuch des Konzerns gescheitert, die Arbeitsniederlegung noch in letzter Minute vor Gericht stoppen zu lassen. Die ständigen Streiks der Lokführer haben inzwischen klare Auswirkungen auf Deutschlands Ruf im Ausland. Die österreichischen Bundesbahnen ÖBB empfehlen inzwischen ganz offiziell, wegen der unsicheren Verkehrslage auf Reisen in die Bundesrepublik zu verzichten. Bei der Lufthansa streiken die Flugbegleiter. Deshalb werden heute wohl 600 Flüge in Frankfurt am Main ausfallen und morgen etwa 400 Flüge in München. Die Fluggesellschaft rechnet damit, dass an den beiden Tagen mehr als 120.000 Passagiere von dem Arbeitskampf betroffen sind. Und über durchaus mögliche Streiks zu Ostern haben wir ja noch gar nicht geredet. Deutschlands Krankenhäuser sind massiv sauer auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG heftig angegriffen und mit der AfD verglichen. Grund ist eine geplante Plakataktion der DKG. Mit der Kampagne wollen die Kliniken auf ihre finanziell schwierige Lage, auf die anhaltenden Insolvenzen und auf Lauterbachs Untätigkeit hinweisen. Auf einem der Plakate ist ein Neugeborenes zu sehen, dazu der Text: Gibt's hier bald keinen Nachwuchs mehr? Ein anderer Text lautet: Wird es knapp für die Patienten in der Notaufnahme? Lauterbach, der selbst bekanntermaßen wenig zimperlich bei Attacken auf Gegner und Kritiker ist, hat den Kliniken deshalb eine rechte Hetzkampagne vorgeworfen. Nicht nur die Berliner Krankenhausgesellschaft hält das für, Zitat, völlig deplatziert. Ein Klinikvertreter sagt: Kritiker, die seine Politik nicht mittragen, werden in die rechte Ecke gestellt. Wie soll mit dieser brachialen Art der Weg zu einem sachorientierten Dialog noch möglich sein? Deutschlands Kliniken werfen Lauterbach seit langem vor, dass seine Krankenhausreform nicht vorankommt. Die Krankenhausgesellschaften fühlen sich zudem in dem für sie existenziell wichtigen Prozess übergangen. Derweil geht das Krankenhaussterben weiter. Bundesweit haben seit Ende 2022 mehr als 40 Standorte Insolvenz angemeldet, davon 30 allein im vergangenen Jahr. Trotz Energiehilfen vom Bund hat sich ein Defizit von mehr als 8,5 Milliarden Euro angehäuft. Der verantwortliche Minister heißt Karl Lauterbach. Die deutschen Landwirte geben nicht klein bei. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes sieht keine Grundlage für einen Kompromiss im Streit um die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Nachgeben sei keine Option, sagt Günther Felsner. Am Sonntag hatte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, noch Kompromissbereitschaft signalisiert, wenn es denn an anderer Stelle zu realen Entlastungen käme. Hier war offensichtlich ein Missverständnis im Spiel, sagt jetzt Felsner. Er ist nicht nur Chef des Bayerischen Bauernverbandes, sondern auch Vizepräsident beim Deutschen Bauernverband. Wörtlich erklärt der hochrangige Landwirtefunktionär: Wir geben beim Agrardiesel keinen Millimeter nach. Russland produziert jeden Monat dreimal so viele Artilleriegranaten, wie der gesamte Westen an die Ukraine liefert. NATO-Geheimdienstkreise berichten, dass Moskau jeden Monat über eine Viertelmillion Artilleriegranaten herstellt. Die USA und ihre sämtlichen Verbündeten zusammen kommen nur auf höchstens 100.000. Folgerichtig entwickelt sich das Frontgeschehen zunehmend günstig für Russland. Die Gegenoffensive der Ukraine ist gescheitert. Kiew ist vorwiegend nur noch damit beschäftigt, Angriffe der in vielen Bereichen besser ausgerüsteten russischen Armee abzuwehren. Und heute zeigt sich besonders drastisch, wie gespalten die EU in der Ukraine-Frage ist. Polens Regierungschef Donald Tusk trifft in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammen. Polen gehört in der EU zu den massivsten Unterstützern von Kiew. Und Biden versucht unaufhörlich, gegen den Widerstand der oppositionellen Republikaner die Unterstützung der USA für die Ukraine weiter zu erhöhen. Das Ganze passiert nur einen Tag, nachdem Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán von einem Besuch in der US-Hauptstadt zurückgekehrt ist. Er traf dort aber nicht Joe Biden, sondern dessen Herausforderer Donald Trump. In einem Internetvideo berichtete Orbán über seine USA-Reise. Dabei sagte er wörtlich: Wir Ungarn müssen ehrlich zugeben, die Welt wäre besser und für Ungarn wäre es besser, wenn Präsident Donald Trump zurückkehren würde. Im Gegensatz zu Biden ist Trump gegen ein weiteres Engagement der USA im russisch-ukrainischen Konflikt. Orbán sagt, dass Trump ziemlich detaillierte Pläne habe, wie der mehr als zwei Jahre andauernde Krieg beendet werden könnte. Demnach werde Trump als Präsident, Zitat, keinen einzigen Cent für Ukraine-Hilfen ausgeben. Orbán führt wörtlich aus: Die Ukraine kann nicht auf eigenen Füßen stehen und wenn die Amerikaner kein Geld geben, dann sind wir Europäer selbst nicht in der Lage, diesen Krieg zu finanzieren. Und dann wird der Krieg enden. Der Ungar Orbán und Donald Trump auf der einen Seite, der Pole Tusk und Joe Biden auf der anderen. Die EU und die USA erscheinen gleichermaßen gespalten. Die deutschen Unionsparteien versuchen offenbar, den kommenden EU-Wahlkampf inhaltlich gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu führen. Die konservative europäische Parteienfamilie hat vor ein paar Tagen von der Leyen durchaus zähneknirschend zu ihrer Spitzenkandidatin für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten gekürt. Doch CDU und CSU haben jetzt in Berlin ein Wahlprogramm zur EU-Wahl präsentiert, das in wichtigen Punkten der bisherigen Politik von der Leyen diametral entgegensteht. Wie schon die österreichischen Konservativen, so wollen auch CDU und CSU das Verbot des Verbrennermotors ab 2035 wieder rückgängig machen. Der Punkt gilt als ein Kernstück im sogenannten Green Deal der EU, dem erklärten Lieblingsprojekt von der Leyen. Die 65-Jährige muss also auf Druck ihrer eigenen Parteienfamilie einen klaren Kursschwenk hinnehmen. Außerdem setzen CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm auf die Kernenergie. Auch hier vertritt von der Leyen bisher klar eine gegenteilige Position. Die AfD wehrt sich heute vor Gericht gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster findet die mündliche Verhandlung über die Klage der Partei gegen den deutschen Inlandsgeheimdienst statt. Es geht um mehrere Punkte, vor allem aber darum, dass die Kölner Behörde die gesamte Partei als sogenannten Verdachtsfall eingestuft hat. Diese Einstufung ermöglicht es dem Verfassungsschutz unter bestimmten Umständen, die AfD mit geheimdienstlichen Mitteln zu beobachten. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Einsatzes von verdeckten Mitarbeitern und von Vertrauensleuten. Zudem darf der Geheimdienst so gewonnene Erkenntnisse an andere Behörden weitergeben, was sonst verboten ist. Dagegen hat die AfD geklagt. Vor dem Verwaltungsgericht Köln hatte die Partei in erster Instanz verloren. Kern der Auseinandersetzung ist der Volksbegriff. Jeder mit deutschem Pass ist dem Grundgesetz nach Deutscher. Der Verfassungsschutz wirft der Partei nun vor, diesen Volksbegriff der Verfassung nicht zu akzeptieren. Zum Beweis hat die Behörde Zitate von AfD-Politikern vorgelegt. Darin ist von Umvolkung und Bevölkerungsaustausch die Rede. Strittig ist auch ein Satz aus dem AfD-Grundsatzprogramm. Demnach verstärkt die höhere Geburtenrate bei Migranten den, Zitat, ethnisch-kulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur. Der Verfassungsschutz führt das als Beleg dafür an, dass die AfD die Menschenwürde missachte. Die Partei weist das zurück. Sie verfolge keine verfassungsfeindlichen Ziele, sondern im Gegenteil Inhalte, die jahrzehntelang zum Programm von CDU und CSU gehörten. Die AfD sieht sich als Opfer eines übergriffigen Staatsapparats, der die freie Meinungsäußerung zensieren will. Der Parteianwalt sagt, man müsse die AfD nicht mögen und ihre Inhalte auch nicht unterstützen. Aber in einem demokratischen Rechtsstaat dürfe der Staat selbst eine ihm unliebsame Partei nicht einer Art Dauerüberwachung unterziehen. Auch gegen die öffentliche Bekanntgabe ihrer Einstufung wehrt sich die AfD, denn dadurch bekämpfe der Staat mit amtlichen Mitteln politische Konkurrenten. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet. Der wohl bekannteste Kriminelle Österreichs bleibt vorerst nun doch in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Oberlandesgericht Wien hat die Verlegung des als Monster von Amstetten bekannten Josef Fritzl in den normalen Strafvollzug gestoppt. Der mittlerweile 88-Jährige kann zunächst also nicht mit einer Verbesserung seiner Haftbedingungen rechnen. Fritzl hatte seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten und in dieser Zeit 7 Kinder mit ihr gezeugt. Eines starb bei der Geburt. Nur durch einen Zufall wurden seine Verbrechen entdeckt. 2009 wurde er wegen Mordes durch Unterlassung, Sklavenhandel, Freiheitsentziehung, Vergewaltigung, Blutschande und schwerer Nötigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Vor wenigen Wochen hatte das zuständige Landesgericht in Krems dem Antrag von Fritzl stattgegeben, aus der Sonderanstalt in ein normales Gefängnis verlegt zu werden. Das hat die höhere Instanz in Wien jetzt verworfen. Die Justiz in Österreich gilt als chronisch täterfreundlich. Seit heute stellt Deutschland keinen Richter mehr am Internationalen Strafgerichtshof. Erstmals seit Gründung des sogenannten Haager Tribunals. Internationale Medien bezeichnen das unverblümt als Baerbock-Blamage. Die Bundesrepublik als zweitgrößter Beitragszahler des Gerichts hat nun keinen Vertreter mehr auf der Richterbank. Das quittieren auch erfahrene Diplomaten mit einem halb ungläubigen und halb amüsierten Kopfschütteln. Die Schuld an der Misere trägt eindeutig die Bundesaußenministerin. Und das kam so. Gestern endete die Amtszeit des deutschen Richters Bertram Schmidt. Annalena Baerbock bestand darauf, eine Frau als Nachfolgerin zu nominieren, ganz im Sinne ihrer sogenannten feministischen Außenpolitik. Doch es gab schlicht keine geeignete, international ausreichend vernetzte Top-Juristin. Aber Baerbock schlug alle Warnungen ihrer Diplomaten in den Wind und wollte ihre Kandidatin mit Gewalt durchdrücken. Das ging gründlich schief. Deutschlands Kandidatin, die Bundesrichterin Ute Hohoff, bekam in der entscheidenden Abstimmung gerade einmal 16 von 120 gültigen Stimmen der Mitgliedstaaten des Haager Tribunals. Beobachter im Auswärtigen Amt führen das einerseits auf einen feministischen Dogmatismus Baerbocks zurück. Andererseits versäumte es die Außenministerin auch noch, sich rechtzeitig mit Frankreich abzustimmen. Paris spielt bei der Besetzung internationaler Posten traditionell eine große Rolle. Es ist deshalb auch keine Überraschung, dass statt Frau Hohoff der Pariser Kandidat Nicolas Guillou das Rennen machte. Und Deutschland schaut in die Röhre. Inzwischen muss man wohl sagen, wieder einmal. Bisher führt Baerbocks feministische Außenpolitik vor allem dazu, dass Deutschland auf der internationalen Bühne immer unwichtiger wird.
Der Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Mitbegründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Es gibt die Empfehlung, 5-10% des Vermögens in Gold zu investieren. Was halten Sie davon?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, so eine Aussage halte ich für unklug und sogar gefährlich. Denn die wenigsten Menschen kennen ja überhaupt die Summe ihres Vermögens und wie sollen sie denn dann diese Teilmenge ausrechnen? Zum anderen kommt es ja auch komplett auf die Lebenssituation drauf an. Wenn man beispielsweise umzieht und sein Haus schon verkauft hat und in den nächsten Jahren dann eine neue Immobilie erwerben möchte, können auch 50% des Vermögens in Gold eine angemessene Entscheidung sein. Aber weshalb ich diese Expertenempfehlung als so gefährlich halte, ist, weil dadurch bei den Anlegern der Eindruck entsteht, dass wenn Experten höchstens 10% empfehlen, es wohl eine riskante Investition sei und unter dem Eindruck, ohnehin nicht so viel zu besitzen, verzichten die meisten dann gleich ganz auf Gold. Wir empfehlen dagegen als konkrete Mindestabsicherung 1 Unze Gold pro Kopf der Familie und 5 Unzen zur Absicherung der eigengenutzten Immobilie. Und darüber hinaus ist eine Beratung sicherlich sinnvoll.
Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bbwertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten von BB Wertmetall unter 034 19 9 17 3 × 0.
Beim Wetter wird es in der Westhälfte und an den Alpen stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fällt Regen, ab etwa 1200 Metern auch Schnee. Im Osten und Südosten schafft es etwas Sonnenschein durch Lücken in den Wolken. Da bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Hochlagen auch stark böig aus West bis Südwest. Die Temperaturen erreichen 8 bis 15 Grad. Im höheren Bergland und an der See bleibt es etwas kühler. Wenn Sie in diesen Tagen den TE-Energiewende-Wetterbericht vermissen, der macht, zusammen mit Holger Douglas, ein paar Tage Urlaub. Stattdessen liefern wir Ihnen in dieser Zeit täglich die Informationen darüber, wie viel Strom Deutschland ins Ausland verkauft bzw. aus dem Ausland einkauft. Und auch am Montag musste Deutschland, wie fast jeden Tag, mehr Strom importieren, als wir in die Nachbarstaaten exportieren konnten. Der negative Tagessaldo lag um Mitternacht bei 16,13 Gigawattstunden. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Und falls Sie einen Fehler in dieser Sendung entdecken, wir freuen uns über jeden Hinweis. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.